Schon ganz lang hätte ich gern Barbara Studer interviewt. Aber es hat einfach nicht klappen. Mit dem Kontakt und alles. Und dann habe ich wieder einen Text von der Barbara gelesen. Und ich war auch an einem Konzert im Casino gsi. Und Barbara hat mal einen Kommentar zu meinem Podcast für den Kanton Aargau gemacht. Wir haben uns aber nie gesehen. Und dann bin ich an Bea. Ich dachte, da packen sie face to face, wenn man so schön sagt. Ich habe sie getroffen und der Funke ist sofort übergesprungen. Sie ist mir eine herzliche und eine liebenswürdige Frau entgegengekommen und wir haben einen Termin abgemacht. So sitzen wir jetzt im Museum für Kommunikation, im Studio von Radio Silbergrau. Mit uns der Techniker Roland Schmid. Die Musik hat Andreas Vogel nach Vorschlägen von der Barbara zusammengestellt. Barbara, ich weiss fast nicht, wo ich anfangen soll. So viel schwirrt mir im Kopf umeinander. Mein Hirn ist überlastet. Fangen wir doch mit etwas ganz Einfachem an. Warum in aller Welt braucht mein Hirn auch noch einen Coach?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich dich anschaue und dir zulasse, Lisa, gebe ich sehr beeindruckt, wie du das machst, brauchst du das nicht.
Schade.
Das brauchst du wirklich nicht. Ich sehe, du hast ein Leben, das unglaublich vielseitig ist und du bist sehr offen. Du bist jemand, der, wie du auch gerade erzählt hast, sehr auf die Leute zugeht. Du holst dir die Aktivitäten, die dir Freude machen. Du bist sehr engagiert. Du bringst dich ein. Du veränderst viel. Du bewirkst viel. Also, so ein gutes Hirntraining, wie du deinem Hirn bietest, den musst du mal noch herbringen. Also, du brauchst uns wirklich nicht von Hirncoachen.
Schade. Aber wir ticken doch alle völlig verschieden. Wen sagst du, dass ein Hirn nicht gesund ist?
Ja, also vielleicht gleich noch mal zu der Frage, weißt du, Hirncoach, ich glaube, die Motivation ist, wo ich mit dem angefangen und gegründet habe, ist wirklich gewesen, das Erleben, dass wenn man das Hirn besser versteht, man wirklich ein besseres Leben hat. In vielen verschiedenen Bereichen.
Also du meinst, auch medizinisch besser versteht?
Ja, besser versteht und auch Prozesse besser versteht und auch psychologisch dann besser versteht, was passiert mit dem, und dass man es eben besser geht. Und ein gesundes Hirn ist schlussendlich ja ein Hirn in Balance, oder? Wo es einem gut geht, wo man aber auch die Emotionen kann spüren und regulieren, wo man aktiv kann sein und die eigenen Ziele erreichen. Und natürlich kann man Einschränkungen haben. Und heisst nicht, dass wenn man nicht gesund ist, körperlich oder nicht alle Funktionen hundertprozentig gut sind, dass das nachher negativ wäre oder wie eine Einschränkung auch per se. Und man kann auch dann ein sehr gutes Wohlbefinden haben. Also, ich glaube, mit dem, was man hat, viel machen, das ist so der Grundsatz. Und das ist für mich ein gesundes Hirn im Sinne von, ich hole das raus, was ich habe, und habe Freude an dem, was ich habe.
Dann gehört auch dazu, dass man sich im Notfall Hilfe holen kann und weiss wie.
Unbedingt Unterstützung holen. Und auch wenn man merkt, dass etwas vielleicht nicht so gut ist, dass man es anschaut, dass man es angeht. Beim Hirn ist es schon so, dass wenn auch gewisse Beeinträchtigungen da ist, wenn man dann interveniert, sei es neurodegenerativ, also wirklich mit Vergesslichkeit oder so, wenn es anfängt, dass man dann etwas auch noch machen kann. Aber es können auch andere Beschwerden sein, oder? Dass man einfach probiert, möglichst schnell, wenn man etwas feststellt, zu reagieren und das Hirn zu unterstützen. Also nicht Angst haben, jetzt geht es bergab und schlimm und alles, und überlegen, was braucht jetzt mein Hirn, was kann ich jetzt unterstützen, weil es bleibt ja anpassungsfähig, also Training ist immer möglich.
Aber die Angst ist natürlich vor allem bei älteren Leuten schon da. Also wenn etwas nicht mehr so geht, dann hat man Schiss, jetzt passiert es.
Mhm. Ja, das ist auch verständlich. Und gleich ist das nicht etwas. Das ist nicht ein fixer Prozess, wo wenn er angefangen hat, dann läuft er einfach ab oder spielt ab. Sondern das ist, jede Demenz hat ja ganz eine andere Form, oder auch jede neurodegenerative Veränderung im Hirn hat einen ganz anderen Rhythmus. Es kann ja auch verschiedene Ursachen sein. Wir kennen ja noch nicht mal alle. Oder? Wir meinen sich ein bisschen, wie das mit diesen Plaque und Amyloid und so ist. Und aber was genau dazu führt und wie es dann abläuft, das ist noch ganz viel, wo wir nicht wissen. Was wir aber sehen, ist, dass man den Verlauf sehr stark beeinflussen kann. Je nach Art natürlich, was ist, aber auch einfach, dass der Lebensstil, wie man lebt, wie man an Sachen hergeht, egal in welchem Prozess viel kann bewirken. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht die wichtigste Botschaft. Es bleibt immer hoffnungsvoll, egal in welchem Prozess. Und auf das haben wir fokussieren, oder? Und das haben wir ja auch in den Händen. Und da wir nicht in den Händen haben, muss man halt dann auch, einfach auch akzeptieren.
Aber deine Hirnforschung ist ja nicht Grundlagenforschung.
Nein. bei der angewandten Interventionen.
Das heisst, das hat auch mit Psychologie zu tun.
Ja, absolut. Was du im Leben ehrlich erlebst. Oder das war auch meine Motivation. Also ich war am Anfang in der Grundlagenforschung. Und habe ich schon spannend gefunden, so die Zusammenhänge anzuschauen. Oder? Und welche Mechanismen da auch jetzt können beobachtet werden oder wo das abgespeichert wird. Und die Hippocampus, welche Rollen er da jetzt hat zum Beispiel. Oder haben wir immer sehr gerne auch darüber gelesen. Und bei der eigenen Forschung habe ich aber dann gesehen, okay, wenn man Sachen trainiert, dann wird man genau in dem besser. Also, wir haben so kognitive Trainingsaufgaben gemacht und dann, je nach Aufgabe kannst du Punkte in diesen kognitiven Leistungstests verbessern. Aber im Leben nachher, haben wir so Fragebögen gemacht im Leben und Verhalten im Alltag, gibt es null Veränderung. Und dann habe ich gemerkt, was ich mir ja wünsche, ist, dass wir eine Forschung machen können, die wirklich dann auch erlebbar eine Veränderung herbeiführen kann, wo man Freude hat daran, wo man wirklich spürt.
Also wo der Mensch auch spürt, was macht, ja, dass sich etwas verändert.
Ja, genau. Und das ist natürlich schon übersetzt. Also jetzt so die Interventionen, die wir machen, ist immer eine angewandte Interventionsforschung, ist übersetzt. Aber das finde ich dich hochspannend. Und wenn du es erleben kannst, wenn du im Verhalten Veränderungen erlebst, ist das für mich das schönste Resultat. Und dann kann man sich schon vorstellen, was jetzt im Hirn abgeht. Oder? Aber jetzt das auch noch alles gemessen wäre extrem aufwendig. Und eigentlich finde ich es cool, einfach zu sehen, im Alltag bringt es die Veränderung, die wir wünschen.
Und das ist ja das, was wir brauchen.
Eigentlich schon.
Eigentlich schon. Mein Hirn ist im Moment wahnsinnig überlastet. Und ich musste so viel denken und organisieren. Und mein Leben musste ich damit auch ordnen. Weil ich jede Kiste anschauen musste. In so einem Moment, wenn ich so richtig kaputt bin, packe ich den Hund und gehe mit ihm laufen. Was machst du in so einem Moment? Du persönlich?
Dann hocke ich ins Klavier und improvisiere ein bisschen. Das ist dort, wo ich sehr, sehr schnell runterfahre. Eigentlich innerhalb, das ist wirklich krass, innerhalb von Sekunden merke ich, dass es reguliert. Aber raus in die Natur mit dem Hund gelaufen ist definitiv etwas vom Besten.
Es ist eben auch gut, weil du musst ja dem Hund gleich ein bisschen schauen, mhm, und gleich nicht so fest, dass du abgelenkt bist.
Ja.
Und kannst nicht völlig ausflippen innerlich, sondern musst da bleiben. Da habe ich jetzt die letzte Zeit richtig gemerkt.
Schön.
Noch zu deiner Forschung. Warum bist du überhaupt aufs Hirn gekommen? Wieso hast du nicht irgendwie Orthopädie gemacht oder Chirurgie oder so etwas?
Ja, also ich bin von Psychologie hergekommen und wir haben dann angefangen, die neurochemischen Prozesse zu interessieren. Mhm. Also wo eine Stimmung ist etwas, was du kannst messen, was du siehst, aber was neurochemisch dahinter abgeht und wie es zu dieser Stimmung kommt, das versteht man oft nicht so. Und jetzt auch gerade mit psychischen Erkrankungen zusammen hat mich das sehr angefangen zu interessieren. Mein Vater hatte dann auch starke Depressionen gehabt. Und ich wollte verstehen, was macht das Hirn unglücklich, was macht es krank? Und wie kann man das messen? Also von den Strukturen her und von den Neurochemie, also von den Hormonen, oder? Wo das, die Neurotransmitter sich verändern und was führt zu dem?
Und da kann man messen und da kann man messen, eingreifen. Ja. Mhm.
Da kann man eben eingreifen und sehr fest sogar. Oder zum Beispiel, jetzt, das du gerade gesagt hast, Bewegung, oder? Haben ein volles Gefühl, das ist für Körperfitness. Aber wenn man eben mal jetzt neurochemisch schaut, was bei Bewegung abläuft, dann sieht man, dass das Antidepressiva pur ist. Oder da hast du wirklich neurochemische Veränderung von Dopamin, Serotonin, einfach die körpereigenen Schmerzstoffe, Schmerzmittel, also Endorphine, die ausgeschüttet werden, wo die Stimmung wirklich verändern. Und darum sind eben so Bewegungsinterventionen zum Beispiel hochwirksam gegen depressive Verstimmungen. Oder auch wirklich Symptome bis jetzt so stark auch der mittelschweren Depressionen. Aber gleichzeitig auch tut man bei Bewegung Hirnnetzwerke aktivieren, die auch für das kreative Denken zuständig sind, für das divergente Denken. Ja.
Und da hängt nicht von der Art von Bewegung ab?
Nein, es lenkt wirklich schon das Spazieren, was Studien zeigen. Also dann hast du noch den freien Himmel, also der Himmel über dich, oder die Weite. Mhm. Thinking outside the box heisst ja schon, du musst ein bisschen die Weite haben. Und man kann dort bis zu 45% Steigerung vom kreativen Denken messen. Das heisst, das, was du erlebst, ist wirklich eine neurochemische Veränderung. Das ist nicht einfach, weil du gerne machst, du es gerne machst. Also, das ist auch. Sondern das ist, was in deinem Kopf abgeht. Das ist eine pure, du kommst pur verändert zurück nach dem Spaziergang.
Ja, manchmal stinkt es mir auch zum Gehen, aber ich muss einfach. Und Das ist der grosse Vorteil, wenn du einen Hund hast. Das ist
der Hammer, der beste Trainer.
Und was einfach auch noch gut ist, wenn du einen Hund hast, begegnest du immer wieder Leute.
Ja, so.
Und da müssen nicht wahnsinnig tiefe Gespräche sein, da kann irgendetwas sein, was überhaupt nicht wichtig ist. Aber lachst jemand an. Und manchmal, wenn ich wirklich so im Zeug rein bin, dann kann ich umpacken, er hat Freude und ich gehe und dann ist es wieder gut.
So gut. Ist übrigens so beleidigt, Leute mit Hund, ist für die mentale Gesundheit sehr schützend und fördernd.
du musst natürlich auch auf etwas verzichten, gell?
Ja, das glaube ich.
Also, wenn ich will in ein Konzert, dann habe ich natürlich ein Zeug, bis ich jemanden habe, der mir schaut, und.
Ja, das ist ein grosses Engagement.
Musst schon haben.
I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, for I will sing of the goodness of God.
Du sagst, Zierni muss herausgefordert werden, damit es gesund bleibt. Dort im Gassenhof hast du vor allem von der Musik geredet. Was passiert denn bei der Musik?
Bei der Musik kann man sich vorstellen, werden alle Hirnareale eigentlich synchron aktiviert. Das ist wie Schallwellen, die durch die Frequenzen eigentlich die Neuronen anregen, also in Schwingung bringen, wirklich buchstäblich in Schwingung bringen, also wo sich die Hirnwellen verändern. Und das geht dann wie durch alle Areale durch, so bildlich gesprochen, aber wirklich auch messbar. Also, dass du siehst, die Aktivierung läuft durch das ganze Hirn, nicht nur die äußeren Strukturen, sondern eben auch durch das limbische System, also die Gefühlszentren sozusagen. Und nicht nur das auditive Areal, sondern auch das visuelle, das motorische, da wird alles mit aktiviert. Und darum ist das pure Hirnstimulation.
Und das ist physikalische?
Physikalisch messbar, ja.
Sagenhaft.
Das ist wirklich sagenhaft. Und dann aber auch hier wieder die Neurochemie, oder? Die Hormone, die dann hier angeworfen werden. Man kann sich das vorstellen, dass wie so Pümpeli anfangen zu pumpen. Zum Beispiel der Nucleus accumbens. Das ist einer, der das Dopamin tut, ins Belohnungssystem hineinbringt. Also der Belohnungskreislauf im Striatum. Der wird angeworfen, sozusagen, durch Musik. Also das ist auch hier wieder wie wirklich neurochemische pure Veränderung. Und darum nervt es mich immer, wenn die Leute sagen, ja, Musik ist eine schöne Pause, oder? In der Schule, oder? Musik ist ja so ein bisschen zum die Kinder ein bisschen unterhalten, oder? Dabei ist das ist pure Hirnstärkung.
Also sollte man wieder viel mehr Musik machen in der Schule?
Ja, aus meiner Sicht. Überall. In der Schule, aber auch in der Pflege, in Einrichtungen, Institutionen, auch am Arbeitsplatz, eigentlich, das mehr nutzen.
Und wie müsste denn die Musik sein? Ist da jede Musik? Einfach die einem gefällt?
Ja, grundsätzlich ist die, die einem gefällt, die wirkt. Also jetzt auch laut Studien, wo man schaut, was die kognitive Leistungsfähigkeit beeinflusst, ist nicht einfach nur die klassische, es funktioniert auch mit anderen. Aber die klassische Musik hat schon spezielle Frequenzen noch halt, weil sie, oder von der Tonhöhen her ja recht eine hohe Vielfalt hat. Also du hast verschiedene Melodien, die so innen an dich fliessen. Und das ist besonders stimulierend für Sinne. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem einfachen Popsong, oder? Der ist vielleicht so ein bisschen emotional auch stimulierend, aber ist jetzt nicht melodiös, genau, sehr aktivierend.
Wahrscheinlich auch noch verschiedene Instrumente.
Ja, genau. Ja. Zum Beispiel Cello, oder? Der kommt in dieser tiefen Gesangsstimme sehr nahe und tut wirklich also die tieferen Frequenzen, Delta, aktivieren, während dem gegen den höheren Tönen dafür sehr stimulierend ist. Das hat man jetzt auch
gespielt. Cello hätte ich immer gerne mal gespielt, aber es hat einfach nicht funktioniert. In letzter Zeit habe ich jemanden von dir gehört, dass du in die Schule gehst. Bist du so ein bisschen Wandermissionarin, oder?
Ja, manchmal kommt man schon fast ein bisschen so vor. Aber mir ist es immer wichtiger, nicht einfach warnen. Weißt du, nicht sagen, ja, und ihr dürft nicht KI und nicht Medien und so, sondern ich möchte gerne einfach Awareness, also das Bewusstsein erhöhen. Damit man nachher kann selbstbestimmter sagen, was gut ist und was nicht. Und
wie machst du das bei Jugendlichen? Die denken doch, was soll die da vorne? Die kommt überhaupt nicht raus.
Ja, es hilft im Fall, wenn man halt von Hirnforschung kommt und kann sagen, schau jetzt, ihr Lieben. Ich zeige euch da jetzt ganz objektiv einfach Hirnscans. Das ist nicht meine Meinung, schon nicht meine Moral oder so, die ich euch bringen will, sondern das sind physiologische Messungen. Oder? Und da kann man zeigen, wie zum Beispiel Social Media, wenn man sehr lange Social Media nutzt, wie das wirklich der Frontalkortex ein bisschen lähmt. Der Armkeib, oder? Der ist vor lauter Stimulation, ist der ein bisschen lahmgelegt.
Überlastet.
Ja. Und dann kann ich die Frage zurückgeben. Die Frage, was möchtest du mit deinem Potenzial anfangen? Mit deiner Zeit, mit deinem Feuer, mit deinen Hobbys, oder? Und wie viel Zeit hast denn du, für die Hobbys auch weiterzubringen? Und entscheidest du dann aktiv, was du machst, oder lässt du ein bisschen mit dir spielen? Weil da ist ein riesen Businessmodell hinter diesen Social Media Anbietern, oder? Ein mega schlaues Modell. Die haben Hirnforscher und Forscherinnen, die sie voll beraten. Die wissen ganz genau, wie sie dich stundenlang an dem Gerät behalten. Und in der Frage, machst du mit bei dem Spiel? Oder willst du etwas anderes? Aber ich möchte, dass sie nachher selber entscheiden.
Und dann lass es dazu?
Ja, lass es schon, ja. Und das finde ich auch etwas Schönes, oder? Es ist die Selbstwirksamkeit und die Selbstbestimmtheit, die ich mir sehr wünsche. Weil wir sind schon viel frustriert, oder? Viele sagen auch selber, hey, wünsche mir. Hätte ich Social Media nicht gekannt, wenn man zum Beispiel ältere Jugendliche befragt, bevor ich älter wurde, oder? Ich wünsche mir, hätte nicht so viel Zeit mit Gamen verloren, oder so. Das sagen später sehr viel, und darum, die Selbstbestimmtheit brauchen wir schon früh.
Wenn ich in meiner Umgebung ein bisschen gesagt habe, dass ich dich treffe heute, bei jungen Frauen, ist gestern eine bei mir gewesen, sie ist selber Tierärztin. Sie hat Schamperangst davor, was sie mal macht, wenn ihr Sohn 15 ist. Oder 10 ist. Und da hat sie brennend interessiert, wie man das könnte machen. Also das ist schon ein Thema, das beschäftigt.
Und das ist für die Eltern wirklich auch schwierig. Ja, und viele lassen sich dann unter Druck setzen. Also ich komme auch viele Reaktionen über, wenn ich zum Beispiel empfehle, wirklich mit dem Smartphone zu warten, so lange wie möglich, dann komme ich viele Reaktionen über, aber der wird rausgeschlossen oder sie. Und dann habe ich da das emotionale Problem, oder? Und viele gehen dem Druck nach und sagen, komm, jetzt nimm es, dann gehörst du dazu. Und das finde ich sehr schade, weil wenn man einfach schaut, was tut eigentlich dem sich entwickelnden Hirn gut, dann kann man schon sagen, ist es wirklich hilfreich, immer Smartphone so lange wie möglich rauszuzögern, weil man hat keinen positiven Effekt. Die wir kennen, sind alle negativ. Es sei denn, man tut es wirklich miteinander begleitet, für sinnvolle Sachen einsetzen, wie etwas lernen drauf, multimodal etwas lernen, wie zum Beispiel die Sprache, oder Duolingo ist eine App. Finde ich zum Beispiel super.
Ja, und das ist ganz spannend.
Genau, das ist cool, dass das für unsere Kinder zum Beispiel auch brauchen. Und das finde ich, also das nutzen, was gut ist. Aber Social Media, und für da nutzen es halt die meisten, ist, alles, was wir wissen, ist wirklich nur negativ. Und da finde ich, warum sollte ich jetzt nur aus Druck meinen Kindern ein Smartphone geben? Das ist für mich sehr klar, dass ich das nicht will. Und da mache ich dann sehr gerne den Eltern einfach Mut, zu sagen, wir können da mal wissen, es ist gut, und nicht da mal das Gefühl, man muss jetzt mitmachen.
Ich habe einfach miterlebt, wie eine Enkelin von mir wahnsinnig gemobbt worden ist. Und das ist wirklich schwierig geworden. Und sie ist ganz eine starke, weißt du, ein starkes Mädchen. Aber das war schwierig.
Da finde ich, dann ist auch von der Schule nicht optimal. Also, ich bin ja sehr dafür, dass man Schule wirklich Smartphone frei hat. Und das ist zum Beispiel jetzt im, beim Aargau ist das absolut kein Thema. Das ist smartphonefrei und meine Kinder haben das noch nie als Thema gehabt, weil sie jetzt keins haben, ja, weil das ist einfach, man hat es ja nicht dabei und dann ist das auch nicht so.
Das ist auch kein Thema,
ja. Und darum, ich finde wirklich, die eine Verantwortung haben sicher die Eltern, dass sie mit den Kindern über das reden, dass sie aufklären und nicht einfach Verbot aussprechen, sondern begründen und zusammen auch die Regeln abmachen und klare Begrenzungen. Und die andere Verantwortung hat schon auch der Staat, finde ich, dass man da, ja, einfach die Jugendlichen auch schützt. Die haben das verdient, dass sie sich dürfen entwickeln, ohne die ganze Zeit voll ballert werden mit diesen Medien, finde ich, und sich immer mit dem müssen auseinandersetzen, auch noch in der Schule. Und darum finde ich wirklich so die medienfreien Plätze schaffen, wo das Lernen sowieso viel besser sich kann entwickeln an der Schule. Auch das, da haben wir genug Studien, die das zeigen. Und wo man wieder mehr analog auch kann lernen, weil es fürs Lernen wirklich förderlich ist, finde ich, ist wichtig, dass man das macht. Und ich finde es schade, dass man da bei uns in der Schweiz jedes Kanton muss wieder selber entscheiden und eine riesen Diskussion, wenn wir ehrlich von den Daten her, finde ich, wirklich genug Evidenz haben, dass es nicht förderlich ist.
Das hat ja auch mit der Kommunikation zu tun. Wir sind ja ein Museum für Kommunikation. Hat das auch mit dem zu tun? Also wenn sie auf dem Pausenplatz nicht mehr miteinander reden können, sondern nur das Kästchen vor dem Gesicht haben.
Absolut. Also man verliert nichts, wenn man Smartphone freie Schule hat. Ich habe noch nie irgendeinen Bericht gehört von einer Schule, die sagt, du, seit wir das Smartphone nicht mehr haben, ist alles schlechter. Du hörst nur das andere sagen, die reden mehr, genau wie du sagst, die spielen wieder mehr, wir lachen mehr im Gang. Man hat weniger eben die Diskussion auch während der Stunde, dass sie abgelenkt sind. Also, kann ich nur empfehlen.
Bei den Alten.
Was heisst du alt?
Also,
also,
für uns ist ja Smartphone etwas verrückt spannend. Also, für mich mindestens. Manchmal auch nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, wie ich in dem Alter war und jetzt, es gibt viele Alte, die Schampar an den Kästchen hängen.
Ja, das ist spannend. Ist einfach noch interessant, ich werde auch sonst einmal auf das angesprochen, Interviews, dass man eben auch über die Eltern reden. Und ich glaube, was du sagst, was man viel beobachtet, ist, dass halt der Rückzug, also ein Smartphone bietet einem Raum für einen Rückzug. Und viele Ältere, die haben ja gerne, ja, ein bisschen, Soziale sozusagen anstrengender wird, ein bisschen der Rückzug. Und dann sind die Geräte da, die einem dann auch die Stimulation geben, wenn man die Unterhaltung geben, damit die Tage nicht so monoton sind. Ist bei jemandem jetzt wie bei dir natürlich viel weniger gefordert, weil du bist so engagiert. Also eigentlich Engagement haben wie du, jetzt ist das Beste, was wir können haben können, um nicht in die Falle geraten, dass wir eine Monotonie mit Medien und Unterhaltungsgeräten, die mich nicht gut tun, überbrücken. Und darum, das ist wirklich der beste Rat. Und das sieht man übrigens auch in den Daten. Zum Beispiel Leute, die pensioniert werden, die haben eigentlich einen Abfall von kognitiver Leistungsfähigkeit, speziell so sprachliche Fähigkeiten, kann man messen. Aussen, sie haben ein Engagement, wo sie aktiv, wo sie sehr aktiv bleiben. Sei es noch vom Arbeiten her, kann etwas sein oder etwas Neues, eben etwas Neues anfangen. Die bleiben. Oder werden weiterhin sogar besser, was so die Kristallinenfähigkeit auch angeht. Und darum ist wirklich, wie man lebt, wie viel
Kristallinenfähigkeit,
ja, so Erfahrungswissen und Zusammenhänge verstehen und so. Bis das Lebensende steigt das eigentlich weiter. Das ist auch so cool.
Das ist spannend, ja.
Ja, und ich finde auch, wenn man mal versteht, was für ein Potenzial ein älteres Hirn hat. Also, man eben schlägt keine Geissen weg, dass ein paar Sachen ein bisschen schwieriger werden und man ein bisschen Grenzen lebt, das ist okay, dürfen auch, oder? Man muss nicht gleich bleiben. Aber spannend ist, vom Hirn her, hast du wirklich neue Fähigkeiten, neue Stärken, die ein Jugendlicher oder einfach ein junges Hirn gerade einpacken kann. Und das ist auch messbar von der Aktivierung her. Zum Beispiel, tun ältere Hirnis mehr bilateral, also in beiden Hemisphären verarbeitet. Also, die haben stärkere, ja, bilaterale Verarbeitung. Und das gibt auch ein Harold-Modell, wo das wirklich in verschiedenen Fähigkeiten zeigen kann. Und das bringt dich dazu, dass du eben kannst vernetzter denken, dass du kannst in komplexen Situationen mehr auf eine Konklusion kommen, auf eine Entscheidung kommen, die sehr akkurat ist, die richtig ist. Und wir Jungen, oder ich bin so im mittleren Ding, wo wir viel mehr Mühe haben, weil wir in einzelnen Aspekten eigentlich dann ein bisschen festkleben.
Wenn ich gemerkt habe, in meinem Hirn, ich habe mehr Geduld.
Yes.
Und zwar habe ich viel mehr Geduld, zum Beispiel, wenn ich nähe. Meine Vorstellungskraft ist mir immer nicht so die beste. Und dann, wenn etwas nicht ganz zusammengeht, früher, wenn ich es einmal zusammengenäht habe und es ist nicht gut gewesen, dann habe ich es weggeworfen. Und jetzt probiere ich es 10-mal. Und das finde ich noch schön.
Sehr
das
schön.
Das noch.
Die Gelassenheit.
Ja,
und auch übrigens die emotionale Stabilität, die nimmt auch zu.
Ah ja?
Ja, so viel Stärken.
Umso besser.
Und so viel zum Geben. Der Gesellschaft.
Wo Well, I took a stroll on the old long walk of a day, I-E-I-E. I met a little girl and we stopped to talk of a fine soft day, I-E. And I asked you, friend, what's a fella to do? Cause her hair was black and her eyes were blue. And I knew right then I'd be taking a whirl round the Salt Hill Pond with a Galway girl. When I woke up, I was all alone, with a broken heart and a ticket home. And I ask you now, tell me what would you do if her hair was black and her eyes were blue? You see, I travel around, I've been all over this world, I've never seen nothing like a Galway girl.
Hirncoach ist ja eine Firma. Hast du schon immer wollen eine Firma gründen und CEO sein und Untergebene haben und müssen für die schauen?
Ja, Untergebene, gell?
Ja, Untergebene, ja, oder Angestellte, ja, oder was du immer willst.
Hey, im Fall nicht geplant. Wobei, an der Uni habe ich angefangen mit einer Fachstelle und dort habe ich gemerkt, oh, ich liebe das, ehrlich, so Sachen entwickeln und dann Leute zu holen, die mir helfen, damit wir das können. Mhm. Weiterentwickeln und so Leute finden, die mehr in meinen Schwächen, oder, können genau da mit ihren Stärken reinkommen und so sehen, wie das eine Kraft hat, also in einem Team. Das hat mich dort sehr faszinieren und auch Freude daran. Aber schlussendlich war es einfach die Idee gewesen, die mich dazu gebracht hat, wo ich einfach gesehen habe, hey, und das braucht's. Weil ich einfach so viele Lücken gesehen habe, die Lücken von Wissenschaft und was in der Praxis gemacht wird. Und dass die Hirnforschung zwar in gewissen Gebieten eingesetzt wird, zum Beispiel Marketing, oder,
und ja, das hätte ich.
Genau, die Leute bei den Medien dran abhalten, so, dort ist man sehr weit. Aber wenn es dann um Schulen, Arbeitsfeld oder so gegangen ist, oder eben auch so aus Pflegeheim und dachte, hey, da wird so viel, weiss, weiss man auch gar nicht. Weil eigentlich die 30 Jahre Hirnforschung, habe ich das Gefühl, du hast etwa die Lücke von dem, wo man lebt und umsetzt. Und das war dann wirklich die Entscheidung, nicht im Sinn von, jetzt will ich Unternehmerin und CEO werden, sondern da möchte ich etwas verändern. Und das ist auch bis heute das, was mich antreibt. Ich bin nie auf, weisst du, irgendwie das Geld oder die Ehre oder die Grösse aus, sondern es ist wirklich eine Veränderung, die ich sehe. Und das ist da, was mich am meisten erfüllt. Wenn wir wachsen jetzt, dann bin ich vor allem stolz darauf, dass wir viel Wirkung haben können. Und klar ist es schön, auch mit einem grösseren Team zusammen zu arbeiten. Aber übrigens, dass wir die Firma, dass die auch so erfolgreich ist, ist auch nur, weil ich Leute gefunden habe, die dann mit mir zusammen gegründet haben. Unter anderem einen sehr erfahrenen Geschäftsmann, der wirklich viel Know-how hat, was, wenn ein Business gut aufgebaut wird. Wir hätten das schon nicht geschafft. Und zwei Fachkolleginnen, die sehr fest auch von Anfang an 100% all in gegeben haben und mitgezogen haben. Und das braucht es auch als Unternehmen. Ist nie eine One-Woman-Show, sondern es ist wirklich eine Teamleistung. Und das ist auch mir sehr dankbar. Stimmt und auch einfach etwas sehr Schönes ist zum Erleben.
Aber du hast sicher auch Menschen, die blöde Kommentare machen oder die eben machen und deine Arbeit klein machen oder lesest du solche Kommentare oder lesest du es einfach nicht?
Nein, ich lese keine Kommentare. Mache ich wirklich grundsätzlich nicht.
Ja.
Aber ich habe sehr gerne manchmal Leute, die E-Mails schreiben oder einen Brief sogar manchmal ganz herzlich und ihre Meinung zugeben, das liebe ich. Also ich tue sehr gerne mit Meinungen auseinandersetzen und habe ich das Gefühl, ich muss mich da irgendwie etwas erheben oder das Gefühl, ja, tun dir nur. Also ich nehme das sehr ernst, ich habe sehr Freude an Feedback und schätze das auch sehr. Aber sonst so Kommentare machen, das lese ich nie.
Aber es ist da wahrscheinlich schon jemand neidig.
Du hast ja auch schon ein paar Sachen erlebt, ja.
Aber das, neid musst du eben auch erarbeiten.
Und ich stelle mir immer die Frage, von wem kommt das Feedback? Und ja, da habe ich schon ein paar Sachen erlebt, wo mir wirklich auch ins Bein geschossen worden ist, auch an verschiedenen Orten, wo ich nachher für mich aber auch gemerkt habe, die Person, die jetzt das Feedback gibt, hat ja eigentlich gar kein Recht, mich in etwas zu beurteilen. Also ich kann es machen, aber es ist mir egal, wo die Person bedeutet mir nichts und ich will ja auch nie so werden. Und dann ist, das tut es dann sehr relativieren.
Dann kannst du es so von dran stellen und anschauen und sagen, kannst du gehen.
Ja, ganz genau.
Ich habe nicht bei dir den Spruch, wenn es mir so ein bisschen nicht so gut geht oder so, oder wenn ich zu viel denke, ich muss nicht alles glauben, was ich denke.
So gut.
Aber manchmal hilft er auch nicht, der Spruch. Weil es ist ja, sind ja meine Gedanken. Und das ist ja bei mir, in mir rein. Und die sind ja irgendwie entstanden. Mhm. Wie kann man die loswerden, solche Gedanken, die einem einfach runterziehen?
Ja, ich finde es schön beschrieben. Weil einfach nur sie ziehen, oder es gibt so das Bild.
Ja.
Genau, Gedanken sind wie Wolken, kannst du sie einfach ziehen. Ich finde auch, das ist zu leicht, weil die wollen ja auch etwas sagen. Oder es ist meistens ja vielleicht noch eine Emotion dabei, nicht einfach ein Gedanke. Gedanken selber kannst du wieder loslassen, wenn eine Emotion da ist, die kannst du gar nicht ignorieren. Also wenn wir probieren, etwas zu ignorieren, dann haben wir ja körperlich, physiologisch gemessen, haben wir die Reaktion trotzdem, die emotionale. Und darum ist das eigentlich nicht gut, einfach sagen, du, das nehme ich jetzt nicht ernst, gar nicht. Oder, sondern
das kurz, nimmst du ja dich selber nicht ernst.
Ja, genau. Genau. Und ich glaube, da ist die Grundhaltung ganz wichtig, und ich finde, die Emotionen, die meinen es immer gut mit dir. Also das sind ja immer Signale, die dir etwas senden wollen, eigentlich. Was aber nicht heisst, dass man sie dann immer auch muss nehmen, wie sie kommen. Aber grundsätzlich will der Körper nicht gegen dich gehen. Wenn man eine Angst hat, zum Beispiel, oh, das ist ja so lieb, wie die Amygdala, das ist unsere Angstkern, uns will schützen. Und wenn man mal versteht, dass das ja so eine liebe Struktur ist, wo es so gut meint mit ihm, oder? Dann ist die Angst nicht mit meinem Gegner, sondern sage ich, hey, merci, Amygdala, das ist ganz, ganz lieb von dir, dass du mich jetzt auf die Bedrohung hier herweisest und dass du jetzt ein bisschen nervös wirst und mich willst warnen vor dem. Und, aber weisst du was? Es ist mir im Fall jetzt etwas mega Wichtiges und ich will das machen und ich gehe, es ist ein Wert, den ich habe und es braucht jetzt zwar Mut und ja, es könnte die Hose, vielleicht wird es peinlich, aber ich mache das. Und dann nehme ich die Angst nicht, dass ein Gegner, den ich muss dagegen ankämpfen, sondern ich nehme sie und gehe mit dem nach einem Schritt. Und so kann man es eigentlich auch bei anderen Emotionen machen. Auch eine Trauer oder so kann vielleicht kommen. Oder eine Frustration oder so. Und wichtig ist einfach, dass wenn es schwere Emotionen sind, eine Hoffnungslosigkeit, dass man einfach nicht reingeht. Dem sagt man ruminieren. Ja. Ruminieren negativ, das ist wirklich das Schwerste, was man machen kann fürs Hirn. Weil dann gehst du sozusagen in etwas, sagen wir mal, in einen neurochemisch negativen Prozess hin und tust den verstärken. Und dann irgendwann leidet das Hirn wirklich. Und das kann man zeigen, das sind wirklich Strukturen, die darunter leiden. Also der, unser Hippocampus, das ist unser Sensibeli vom Hirn, der leidet dann wirklich zum Beispiel unter Groll. Oder wenn man nicht loslassen kann. Oder wenn man eben hoffnungslos ist und dann nicht über etwas lachen kann, was einem passiert ist. Sondern man ruminiert in dem, meine Güte, bin ich blöd oder so. Der leidet dann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass da, man da den Kloß kann sagen, und meine Güte, jetzt ist es passiert. Jetzt schreibe ich es auf und jetzt lasse ich es los. Und dann kommt es vielleicht immer wieder anklopfen, sagt man, hey, schön bist du da, kannst gerade wieder abfahren. Und zwar sofort. Und da muss man ja auch streng sein.
Tönt so einfach. Aber es ist schon nicht immer so einfach, oder?
Ja. Nein. Und es ist schon auch ein Prozess. Also ich glaube, also übrigens auch noch nicht jeder hat die gleiche Neurochemie, nicht jeder hat es einfacher. Also nicht jeder hat es gleich einfach, ja, wollte ich sagen. Und das ist eigentlich auch nicht fair. Also fair ist es nicht. Weißt du, eigentlich schon noch fies, dass die einen eine bessere Ausgangslage haben im Hirn als andere. Und darum glaube ich schon auch wichtig, dass man da ein bisschen gnädig ist mit sich selber. Aber doch finde ich, es lohnt sich, dass du dranbleibst und dann nicht mit dem, oder wenn es schwere Sachen sind, dann dem zu viel Raum lässt. Weil sonst kann es wirklich auch belastend werden. Aber es ist wie ein bisschen ein Training, kann man sich vorstellen. Zum Beispiel, was ich dann am Roten ist, kleine positive Interventionen zum, als Unterstützung. Also, man kann vielleicht das Negative jetzt nicht gerade vermeiden. Aber sagen, das tue ich heute ganz bewusst, jede Stunde kurz mir einen Wecker stellen. Und dann tue ich immer, auf etwas, wo ich gerade sehr dankbar bin, fokussieren. Ich tue etwas Schönes anstaunen, nehme etwas und staunen über das, ich tue mich mit etwas beschäftigen, man sieht das A, B in A, also in dem Staunen, dem Faszinieren sein, zum Beispiel bei der Natur, dem sieht man Soft Fascination, also wo du wie in eine sanfte, demütige Faszination reinkommst und die einfach mit etwas Gutem stimulierst.
Und du musst ja nichts machen, genau. Du musst ja nur einfach schauen und sein.
Ja, genau, aber es richtig so aufnehmen. Kann auch sein, dass du etwas Sensorisches machst. Ein feiner Duft übrigens. Duft hilft auch sehr. Du würdest zum Beispiel Rosmarin, Lavendel oder Blutorange. Einfach, weißt du, dir auch hilft, auf andere Gedanken zu kommen. Aber einfach dir bewusst gut zu tun. Und das ist viel besser als verharren in etwas.
Ja.
Und so kannst du dir vorstellen, gehst du wieder im Hirn nach einem positiven Impuls, den du auch wieder als Ressource hast, um vielleicht auch mit dem Schweren, wo du ja nicht einfach kannst ignorieren, umgehen und wieder Schritte gehen. Und dann so kleine Schritte definieren, wo du kannst gehen.
Und was macht denn das Hirn mit dem Glauben?
Mhm. Oder das Glauben mit dem Hirn?
Oder das Glauben mit dem Hirn, ja.
Ist beides. Du, das ist etwas Hochgesundes. Das ist wirklich, oder? Der Glaube ist ja auch so, Glaube hat ein bisschen etwas mit, wenn man ein gutes Gottesbild hat, natürlich, mit
Leichtigkeit. Also, du stehst unter einem guten Gottesbild.
Ja, im Sinn von, wenn ich glaube, ich habe da schon guten, gerechten Gott.
Aha.
Und nicht einen, der auf mich herabschaut und mich bestraft, sobald ich Fehler mache, zum Beispiel. Oder der lebst du ja auch unter Angst. Mhm. Oder du musst immer beweisen, du musst wie etwas abliefern, die ganze Zeit. Aber ein gutes Gottesbild ist etwas, finde ich, wo du Glauben, gerade jetzt, wenn es mit Hoffnung zusammen ist, ehrlich, etwas im Hirn sehr unterstützt, dass man auch loslassen kann. Bei Sachen, die man vielleicht nicht versteht, dass man loslassen kann. Vielleicht auch zum Vergeben. Wenn man selber weiss, mir ist ja auch vergeben. Sagen wir jetzt im christlichen Glauben. Das ist so eine Kraft, die tatsächlich auch messbar ist. Also Vergeben ist ein unglaublich neurologisch gesunder Prozess.
Das ist messbar.
Das ist messbar, ja. Ja, ja.
Echt?
Ja. Nicht Vergeben, Groll. Das ist auch da wieder. Es greift den Hippocampus an. Genauso wie Einsamkeit übrigens auch. Und das ist ja auch Glauben, bringt ja auch in Verbundenheit hinein mit etwas Grösserem. Und genau die Verbundenheit ist auch wieder etwas sehr Gesundes fürs Hirn.
Und schlussendlich auch mit Menschen, weil die im gleichen Glaubensprozess sind.
Ja, das ist wahr. Ist auch sehr gemeinschaftsfördernd. Weil wenn du noch zusammen singst oder so, zum Beispiel, voll.
Und was passiert denn, wenn man betet?
Im Beten ist auch eigentlich, dass du in eine Kommunikation noch reingehst. Also, zum Beispiel jetzt vor positiven, haben wir so als Vergleich. In der positiven Psychologie hat man viel von Dankbarkeit. Das sind so Dankbarkeitspraktiken, wo du einfach dir Sachen überlegst, für da bin ich dankbar. Und dann kommt das Hirn in so eine Stimmung rein, wo man eigentlich nicht unzufrieden sein damit. Beim Gebet geht man eigentlich noch einen Schritt weiter. Dort geht man noch ein bisschen aus seinem eigenen Leben raus. Ich bin dankbar für das, was passiert ist. Und geht das so ein bisschen, ich danke Gott für das, was gerade passiert. Also man geht wie noch eine Transzendenz sozusagen, wo man ja von aussen das Ganze auch anschaut und auch eben Verbindung zu etwas Höherem. Und das tut im Hirn so die Schnittstelle aktivieren, also zwischen Temporal- und Parietallappen, wo so die Metakognition sozusagen ist, wo man von aussen auch ein verstehen kann. Oder wo man einfach auch eine Distanz zu sich selber bekommt. Hat man bei Meditation zum Beispiel auch, wenn man sich mit etwas Größerem verbindet. Und das ist auch etwas sehr Gesundes. Das tut gut. Weil wenn man es immer nur mit unserem eigenen beschäftigt, ist das auch, ehrlich, das kann dann auch ein bisschen schwer werden.
Ja, und ich kann mir vorstellen, das Hirn nicht drüllt dann zu fest.
Ja.
Ist eine komische Vorstellung, ja. Aber es drüllt dann einfach.
Und das zeigt wirklich auch Langzeitstudie, dass Leute, die eine gewisse Transzendenz haben, es muss nicht ein gewisser Glaube sein und so, aber einfach das mit etwas Höherem verbunden fühlen und eine gesunde Spiritualität haben. Zum Beispiel, wenn man sie fragt, was dreht dich? Das ist also eine simple Frage, wenn Leute das können sagen, das treibt mich, dann ist das eine spirituelle Gesundheit, die man so wie kann messen. Und diese Leute sind allgemein mental gesünder und haben auch ein signifikant tieferes Demenzrisiko.
Ah ja?
Mhm. Ja, das ist mit dem es korreliert. Und das ist, also, oder, für die Erklärung ist auch so, es gibt eine gewisse Sicherheit und das Hirn liebt ja Sicherheit.
Und gleichzeitig Herausforderung?
Ja, zum Beispiel, dass die Watch. Wie ein Mensch, welche Herausforderungen?
Herausforderungen für etwas Neues.
Aha, so, ja, genau. Ja, meistens ist es ja dir auch, dass du etwas Gutes tun willst, oder? Das ist, glaube ich, nicht nur ein Bekommen, sondern ich will weitergeben. Und das ist auch etwas hoch mental stimulierendes, genau, ist Herausforderung und das ist die Verbindung mit anderen.
Es gibt so eine Welle im Moment, Longevity. Tönt ihr auch auf dieser Reite?
Ja, es heisst einfach, langes, gesundes Leben. Es tönt so gut. Und ich finde es vom Grundsatz her schön, wenn man sich überlegt, ich investiere jetzt ja in ein langes Leben. Also diese Haltung gefällt mir. Und dass man aber nachher alles tut für die Longevity, zum möglichst lang leben, das kann man dann wirklich übertreiben.
Ja, es ist letztens ein Film gekommen, im Fernsehen.
Ja.
Die haben nur für den Tag gelebt.
Ja. Ja, und dann hast du 100 Supplemente jeden Tag. Ja. Und ja.
Das hat doch keinen Sinn.
Ja, das finde ich auch. Und das Leben ja mit Leben füllen ist schlussendlich das Wichtige.
Und dafür da haben wir es nicht, Hirni, zum da machen,
ja.
Finde ich.
I'm just a poor wayfaring stranger, traveling through this world below. There is no sickness, no toil nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. So I'm just going over Jordan. I'm just going over home. I'm just going over Jordan. I'm just going over home.
Nochmal zum Lernen. In dem Buch hinein, ich kann nicht so. Wie du in dem Buch vorschlägst. Ich kann nicht jeden Tag, jede Woche irgendetwas so machen. Das geht völlig gegen meine Natur. Ich habe einfach das Buch genommen, aufgeschlagen und einfach das gelesen, was ich aufgeschlagen habe und dann probiert.
Finde ich sehr toll.
Und dann wieder etwas anderes. Aber so nach dem Buch gehen, nein.
Du bist jetzt eine freie Natur, gell? Du brauchst irgendwie deine...
Ich kann das nicht.
Super.
Ich kann das nicht. Aber Lernen war für mich auch etwas früher. Ich habe nie müssen wirklich lernen.
Oh.
Ich bin in die Schule und habe einfach gut gehört. Also ich habe gelernt über das Hören. Und ich glaube, heute hätte ich Probleme in der Schule. Und das erste Mal, als ich richtig lernen musste, war an der Uni, als ich über 50 war. Ich bin erst mit über 50 an der Uni. Und dann bin ich voll durch die erste grosse Pädagogikprüfung gerasselt mit einem 3-9.
So knapp.
Ja, dann hat der Prof angerufen und sich entschuldigt.
Jö.
Aber es war für mich ein Lernplatz. Also Lernen ist nicht einfach Lernen. Lernen kann sehr verschieden sein, denke ich. Und wir Menschen sind sehr verschieden, wie dass wir besser lernen. Also mir geht es über die Ohren. Und lesen, ja, ganz semi, ich habe nur Bücher gelesen, sonst habe ich nichts gemacht.
Ehrlich?
Gar nichts.
Wow.
Gar nichts.
Genial. Aber das, so, das finde ich so stark, weil du auch kannst sagen, wie du gut lernst. Also ich weiß nicht, ob es zurückwirkend noch mehr war oder es dann auch schon.
Ich habe es auch schon gesehen, aber ich war einfach daneben.
Eben, nein. Nein, aber das finde ich so zentral und das auch zu vermitteln, dass man selber eben die Stärken kennt und dann auch dürfen so einsetzen und dass man nicht in der Schule erwartet, jede und jede lernt gleich.
Sie haben einfach mit mir böse tun, quasi sie sind wahnsinnig ehrgeizig, weil ich in der Schule so gut aufgepasst habe.
Das ist krass.
Und das war nicht das Thema.
Nein, du hast etwas überschlossen.
Ich habe so einfach aufgenommen,
ja.
Oder?
Genial.
Und bei uns daheim hat man eben nicht so gelesen. Dann ist erst recht nicht. Ja, ist nicht da gewesen, was man hat müssen machen.
Aber spannend. Und dann lehr genau so weiter, wie du merkst, es passt für dich.
Ja, das mache ich auch. Und ich finde es spannend, cool. Weißt du, das Buch? Ich finde es auch spannend.
Mir freut mich.
Eure Anregungen vom Team und auch von dir bringen ja die Leute in Schwung, auch einmal neu anfangen zu wagen. Hast du da die Zurückmeldungen von Leuten, die etwas gemacht haben? Zum Beispiel Instrument gelernt haben?
Ja,
so?
Genau. Ja, die freue ich mich natürlich immer am liebsten. Oder so Feedbacks wie, dass man wieder angefangen hat zu tanzen.
Ja.
Oder neu angefangen hat zu tanzen. Da habe ich auch immer sehr Freude. Da gibt es ja auch verschiedenste Kurse, wo man sich mal anmelden kann. Das ist super. Oder auch Leute, die sich für einen Chor angemeldet haben. Weil Chor singen ist ja auch so etwas so wunderbar, so eine Verbindung bringt. Und Singen selber natürlich auch hoch wirksam ist. Und wirklich Leute, die zum Beispiel mit dem Instrument angefangen haben, auch schon Fotos, schon mal einer, der schon vorspielen kann, so herzig. Das ist mit dem Cello ist gekommen. Das war so cool gewesen, ja. Ja, da habe ich wirklich immer sehr, sehr Freude. Aber auch andere Sachen. Oder Leute, die manchmal schreiben, jetzt habe ich mich endlich gewockt. Etwas, was ich schon lange, einfach ehrlich hätte wollen, aber mir nicht zutraut, jetzt anzugehen. Kann mit einer Bergbesteigung zum Beispiel etwas sein. Genau. Oder, meine Mutter hat zum Beispiel einen Schachkurs angefangen, den ich auch so cool finde, einfach unsere, wenn wir etwas über Schach, geschrieben haben. Oder ist eben auch so spannende Forschung, was es dazu gibt, dass einfach so, ja, solche Sachen habe ich auch Freude. Und ich muss mich auch immer selber an die Nase nehmen, weil ich muss ja immer wieder eine Story haben, oder? Ich kann sagen, ja, du, mach das auch, hä?
Nicht so viel mal im Radio und überall kommt, genau, muss ich genau. Immer wieder etwas haben.
Ja, genau. Muss ich mich selber eben auch ein bisschen dran behalten. Mit Jonglieren bin ich jetzt zum Beispiel dran, mit Vierbau und kann es immer noch nicht.
Das mache ich nicht gern. Ich kann es einfach gern. Nicht.
Ja, ein bisschen üben. Man kann schon mit zwei. Also, weißt du, kannst ja, du musst einfach finden, einfach eine Übung, die dich herausfordert.
Mit zwei geht gerade. Aber meine drei hat, dann ist fertig. Und dann kommt der Oscar und frisst deinen Ball und dann ist sowieso
vorbei. Der Hund, jö.
Hast schon beißt den drei und nachher kommt allen Inhalt raus.
Ja, dann tust du lieber mit Zwiebeln. Dann beißt er vielleicht nicht drin.
Dann stinkt der Hund. Muss ich ja nicht haben.
Dann Knick geschindet. Oder haben Äpfel.
Dann wäre noch Herdöpfel. Das mir hat man zum Beispiel immer gesagt, schon als Jugendliche, ich sei ein Kopffüßler. Das heisst, ja, bei mir im Kopf ist alles und der Körper läuft einfach so mit. Und dann habe ich angefangen, so Sachen zu machen, wo ich gemerkt habe, dass der Körper eben mitgeht. Das hat sich auch noch gut ausgewirkt. Für mich.
Ja. Eben zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel Qigong und so.
Toll.
Weil ich dann auch Yoga gemacht und so Sachen.
Super.
Also körperliche Übungen wirken auf das Hirn und das Hirn wirkt auf die körperlichen Übungen.
Ja.
Das sehe ich richtig.
Absolut richtig, ja. Und auch ganz viele Studien, die das bestätigen. Ja. Und auch übrigens, also eben, also, es kann Aerobic sein, oder? Es kann Ausdauer sein. Ganz wichtig ist aber auch, dass man Kraft als Teil hat. Also Koordination ist super, oder eben bei Qigong und Yoga hast du sehr viel, oder Koordinatives und mit Balos, zum Beispiel Balos ist auch super, das ist ja auch Koordination von der Hirnhemisphären eigentlich. Genau, aber Kraft ist einfach noch so ein zusätzliches Element, das man unbedingt auch drinnen haben bei den Bewegungen. Einfach weil die Muskulatur ja auch die ganz fest mit den Hormonen zusammenhängt. Also zum Beispiel bei uns Frauen mit Östrogen. Und wir haben ja, wenn wir älter werden, weniger Östrogen und über eine starke Muskulatur kannst du das Östrogen ein bisschen hochbehalten. Das ist ein Schutzfaktor.
Du hast das öfter, ne?
Ja, also ich mache es mit meinen Taschen und so unterwegs. Und dann Übungen mache ich, ja. Wir gehen nicht in ein Gym.
Und ich mit den Zügelküste.
Ja, genau. Jetzt hast du ein Top-Training gehabt. Ja. Aber einfach, das sage ich ja mal älteren Leuten, ist super, wenn ihr laufen geht, ist super, wenn ihr spazieren geht, aber schaut, dass ihr mehr habt als das.
Ja.
Also wirklich, man muss ins Schnaufen kommen. Ganz wichtig, auch an Grenzen kommen. Das heisst, verschieden mal rennen statt laufen oder halt eben eine Übung machen, wenn man wirklich an Grenzen bringt. Und wenn möglich, mindestens dreimal in der Woche Krafttraining integrieren, ja, in den Alltag.
Okay.
Ich bin gerade gestern, am Sonntag sind wir in Luzern gewesen, im Verkehrsmuseum, und dort auf der Wiese hat es so Trainingsgeräte. Und dann habe ich dort einen älteren Mann gewesen, bin dann gefragt, ist 72. Und der hat gesagt, er geht jeden Tag mit diesen Stangen, die trainieren, und der war wirklich top durchtrainiert gewesen. Und das hat mich noch so fasziniert, oder? Der hat definitiv den besser muskuläre Körper gehabt, sehr viel jüngere. Und hat einfach gesagt, er hat gemerkt, das tue ich immer so gut. Und er geht jeden Tag rennen, einfach, weil man sich dann stabiler fühle. Und spannend ist eben, dass wirklich auch das Hirn stabilisiert. Man muss natürlich nicht wie er machen, jetzt gerade jeden Tag. Und eben, er hat wirklich fast ausgesehen, oder? Viel so top durchtrainiert. Aber einfach, dass man sich selber stark fühlt im Körper, das ist so ein wichtiges Element.
Und was machst du vor allem am liebsten?
Was Bewegung angeht.
Auch sonst?
Ja, also Joggen tue ich sehr gerne. Mit meinem Sohn gehe ich
Wie alt ist dein Sohn?
Er wird 14. Ja. Da haben wir so einen Halbmarathon, machen wir zwei im Jahr zusammen, einfach so das ein Langzeit, Langstreckenlauf, meine ich. Und sonst mache ich schon gerne auch musikalische Sachen. Ich singe sehr gerne, ich tue gerne komponieren.
Du tust auch komponieren?
Ja. Also, leider momentan habe ich viel einfach so Melodiefetzen, und dann nehme ich sie einmal auf und ich bringe es nie zu einem Lied zusammen, weil ich dann nicht herhocke. Von dem her, habe ich in letzter Zeit kein Lied mehr gespielt, also kein Lied mehr ganz zusammen komponiert, aber das mache ich sehr gerne. Also,
ja, die bewundert dort im Casino, wo du dann gestanden bist und gesungen hast.
Ja, yeah, ja, das war schön, das Orchester. Ja.
Aber das war sowieso mutig, ein ja. ganzes Casino fühlen.
Ja, das ist wahr. Das ist ja der Dirigent Martin Studer, der da mitgemacht hat. Und jetzt haben wir das Jahr im KKL Classic Open Air, haben wir auch mit dem Orchester, mega schön gewesen, haben wir mit den Leuten sicher, ja, und einfach das Liebe, oder wenn man echt Musik erlebt, und dann mit kleinen Impulsen, die ich zur Skia geben durfte, auch noch ein bisschen mehr versteht, was jetzt abgeht und wie man das kann nutzen als mentale und emotionale Ressource.
Aber du bist gerne auf der Bühne, gell?
Ja, also ich tue einfach gerne die Leute erreichen.
Also du wirkst dann sehr ruhig und sehr überzeugend.
Ja, auch einfach ein bisschen Übung. Ich glaube, es ist vor allem Übungssache. Ja.
Es ist wirklich Übung, gell?
Aber ich mache es nicht der Bühne wegen, sondern der Message.
Ja.
Ich, von da, wo ich will, dafür herstehe.
Ein bisschen missionarisch.
Ja, ja. Ja, genau. Es ist lustig, ich arbeite jetzt mit Jürg Kesslering zusammen. Das ist ein ehemaliger Professor Jürg Kessling, Neurolog von der Klinik Valenz. Ein sehr, sehr, sehr guter Neurolog.
Okay.
Und er, kennst du ihn? Ja. Ja. Und er bezeichnet sich ja als Wanderprediger der Neuroplastizität. Ich sagte, ja, wir sind da ein bisschen, ja, wenn man mal von dem ein bisschen Feuer gefangen hat und, glaub, sieht, was die Möglichkeiten sind. Oder er hat jetzt mehr gesehen im Bereich von, wenn ein Hirn sich erholen kann, nach Verletzung und nach Erkrankung, dann hat so schöne Geschichten. Wenn man das mal ein bisschen versteht, und bei mir ist es eben mehr im psychischen Bereich auch, und, gesund bleiben, kräftig bleiben, und die Selbstwirksamkeit und Hoffnungsvolle. Wenn man das mal versteht, dann, ja, glaub, dann gibt man es gern weiter, weil, wenn es Menschen bei sich selber ja auch dann als Ressource entdecken, können sie sich das Leben lang nutzen.
Anregungen, die Barbara und ihr Team zusammenstellen, bringen alt und jung in Schwung und regen auch an, neu anfangen zu wagen. Wie alt wir auch sind, es macht nämlich Spass. Haben Sie zum Beispiel schon mal probiert, mit der Hand, die Sie sonst nicht machen, die Knöpfe aufzutun? Ist etwas zum Lachen. Es war spannend mit der Barbara. Ich habe nach der Pensionierung fast nur neue Sachen gemacht. Einziges Deutsch für Menschen mit anderen Erstsprachen habe ich behalten. Das ist eine Herausforderung, wenn man nie weiss, wer auch kommt, welches Niveau sie haben. Das heisst, auf die Leute eingehen und improvisieren. Als ich sogar freiwillige Arbeit mit dem Computer mache, wundert mich selber. Dabei braucht es immer wieder ein bisschen Überwindung. Das macht es wahrscheinlich aus, auch Sachen zu machen, wo einfach nicht so reingehen, wo sie nicht herausfordern und halt auch abverheilen können. Dabei habe ich junge Kollegen, die helfen mir gern, wenn ich im Schilf bin. Wir müssen ja nicht alle so gut Klavier spielen wie Martha Argerich oder so schnell am Kompi sein wie viele Junge. Das habe ich heute bei dem Interview wieder gelernt. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Das war das Killefenster auf Radio Beo. Hier noch für die nächsten Sendungen. Am Sonntag, am 16. August, ist der Beo-Gottesdienst aus der katholischen Kirche Bruder Klaus in Spiez. Predigt hat Monika Federer. Am Dienstag, am 18. August, ist Beo-Kirchenstübli mit Gespräch, Bericht und Aktuellem aus der Kirche von der Religion. Vom 9. bis 10. ist Beo-Kirchenfenster. Von Sigriswil auf Amerika im 19. Jahrhundert. Das ist vom Roland Not. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer.
I was hopeless, I knew I was lost. Death and darkness were my only souls. I needed someone.
So excuse me if I can't contain my praise, 'cause I know that I've been changed.
Thank you. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.